guten Tag und herzlich willkommen zurück zu eurem Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken, das Praktikum für die Ohren. Wir nehmen heute mal wieder eine Folge auf mit dem lieben Oliver. Und das Erste, was wir einfach machen sollten, ist, Oliver, möchtest du dich einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du und wie bist du auf unseren Podcast gekommen?
Ich bin Oliver Herzberg. Ich bin Fachinformatiker. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf euren Podcast gekommen bin. Entweder seid ihr bei Twitter, irgendwie seid ihr, bin ich aufmerksam geworden. Dann habe ich viel davon gehört und finde das einfach sehr interessant, wie ihr Berufe vorstellt. Mein Beruf ist, ich bin Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und in einem Satz allgemein kann man sagen, Fachinformatiker, wir entwickeln individuelle Software für Kunden. Bei mir jetzt speziell, ich helfe Leuten im Internet Dinge zu verkaufen oder auch zu kaufen.
Ah, okay. Oh, das war's. Also so ein Shop-Ding, habe ich das richtig verstanden? Ja, ich bin also im Bereich Informatik, ne, bin ich weniger als eine Null.
Ja, du bist ein Dino,
da
ja.
Da gehe ich richtig im Minusbereich rein. Also bin ich komplett raus.
Nee, also ich bin zertifizierter Shopware-Entwickler.
Shopware-Entwickler. Ja, ja, habe ich mir schon gedacht.
Ja, ja, klar.
Okay, ich würde gerne noch mal ganz kurz drauf kommen. Du hast uns ja eine Mail geschickt, dass du den Beruf des Informatikers einmal vorstellen wollen würdest oder könntest, so wie wir das gerne hätten. Und du hast geschrieben, du hast die Ausbildung relativ spät gemacht. Was hat dich denn dazu bewogen, die Ausbildung zu machen?
Ich habe eine Vergangenheit als autodidaktischer Grafiker, DTP-Fachkraft und bin mit meiner Selbstständigkeit leider gescheitert und brauchte eine Alternative und habe dann doch festgestellt, es ist besser, beziehungsweise, Entschuldigung, ich fange nochmal neu an. Ich habe mich dann dazu entschieden, die Ausbildung zu machen und dabei habe ich das duale Ausbildungssystem kennen und lieben gelernt, was mich dann auch hinterher dazu bewogen hat, selber Ausbilder zu werden in diesem Bereich.
Okay, das heißt, du bist, wenn du jetzt sagst, du bist Ausbilder, bist du an einer Berufsschule als Lehrer oder bist du in einem, oder machst du so anleitermäßig?
Ich bin im Betrieb Ausbilder für unsere Fachinformatiker.
Okay, okay.
Im Moment habe ich gerade zwei und die werden halt, also ich bin halt der Ausbilder für die beiden gerade.
Mhm, okay, also Ansprechpartner, Problemlöser, alles Mögliche.
Das ist ein bisschen mehr. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie wird man eigentlich Programmierer? Programmieren kann man nur selber lernen. Okay. Ich kann meinen Azubis nur dabei helfen. Also es ist nicht so, dass man jetzt 3 Jahre die Ausbildung macht. Jetzt wissen wir auch gleich schon, wie lange die Ausbildung dauert. Also es ist nicht so, dass wir dann nach 3 Jahren in den Keller gehen und da ein geheimes Informatiker-Ritual machen und dann bist du auf einmal Programmierer. Das muss man schon wirklich selber lernen. Ich kann meinen Azubis, ich kann denen nur helfen und sie anleiten.
Ja.
Und was ich halt während der Ausbildung zum Ausbilder gelernt habe, und das nehme ich auch wirklich ernst, als Ausbilder bin ich der Azubi bin ich der Anwalt für meine Azubis.
Mhm.
So, das heißt also, wenn irgendjemand aus dem Projektmanagement den quer kommt oder so, dann stelle ich mich halt mit meinen breiten Schultern vor die. Und ich versuche halt diesen jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben, in der Regel ja nach der Schule, so angenehm wie möglich zu gestalten. Also ich unterstütze, helfe in allen Bereichen.
Das hört sich aber doch ganz schön interessant an, finde ich.
Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall sehr löblich, muss man sagen, weil das ist ja auch nicht mehr Standard.
Ja, nee.
Selbstverständlich, genau. Das ist.
Oftmals wirst du reingeworfen und gesagt, so, jetzt sieh zu.
Ja, ja, hier.
Das sind die Aufgaben, viel Erfolg.
Zettel, Stift, mach mal.
Das hängt auch viel, ich sag mal so, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Qualität der Ausbildung hat natürlich viel mit dem Betrieb zu tun, mit der Firma, in der ich die Ausbildung mache. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwie den ganz blöden Betrieb erwische und quasi als First-Level-Support missbraucht werde. Es kann aber auch sein, dass ich eine Lehrstelle finde, wo die Aufgaben so interessant bin, wo ich wirklich nach 3 Jahren so top ausgebildet bin, dass ich danach wirklich eine gefachte Fachkraft bin.
Hm. Ja gut, das ist aber, ist das ja immer so, dass irgendwie Ausbildungsbetriebe, weil wir damals in eine Ausbildung gegangen sind, also in unserem Anerkennungsjahr, quasi waren wir in der Schule, eine Klasse, Anerkennungsjahr und dann haben wir gesagt, wo wir das machen, dass die Lehrer auch schon gesehen, die gesagt haben, so bei dem und dem Träger so, ja, muss man wollen und die anderen Träger halt so auf jeden Fall, da wirst du super angeleitet, super ausgebildet, ja. Das ist ja immer so.
Ja, klar, das ist ja auf jeden Fall immer so. Gut, wo wir jetzt gerade schon von Ausbildung reden, ist das bei euch oder allgemein, es gibt ja, glaube ich, die normale Ausbildung und ein duales Studium wahrscheinlich, ne, in dem Bereich.
Ja, gibt es auch.
Jetzt reden wir mal von dir. Wie war es bei dir? Hast du eine Ausbildung gemacht oder direkt ein duales Studium?
Nee, ich habe ich habe überhaupt nicht studiert. Ich sag mal, ich habe in Anführungsstrichen nur die Ausbildung. Und die Ausbildungen im IT-Bereich sind eigentlich eher so Generalistenausbildung, so die spezifisch, also dass ich jetzt Webentwickler oder Shopwareentwickler bin, das hat dann mit der Firma zu tun, in der ich arbeite. Mhm. Was ich hinterher mit dem Fachinformatiker mache, da gibt es tausend und eine Möglichkeiten, wo ich hinterher Software für schreibe. Wir sind ja heute von Software umgeben.
Ja, klar. So,
also
was sind denn die, ich sag mal so, bekanntesten oder die größten Arten jetzt von Informatikern, wenn du das also, jetzt so pauschalisieren
also
müsstest.
Also grundsätzlich gibt es den Beruf des Fachinformatikers. Den gibt es in drei Fachrichtungen, in denen ich ihn lernen kann. Das ist das, was ich gemacht habe. Das ist der Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Das ist so der Programmierer und Coder. Dann gibt es den Fachinformatiker für Systemintegration. Das ist der macht dann eher Hardware, Netzwerke. Das heißt also, der ist eher auf dem Gebiet unterwegs. Und seit 2020 gibt es eine Neuordnung. Da sind neue hinzugekommen. Einmal der Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse. Das sind Menschen, die sind so Industrie 4.0. Also die sind mehr damit, so Maschinenparks zu vernetzen, Logistik. Und dann gibt es auch noch den neuen für digitale Vernetzung. Das sind die Berufsfelder, die so datengetrieben sind. Das heißt Analyse von Shop-Daten, wo kaufen unsere Leute ein. Diese Berufe sind neu seit 2020. Ich habe in freier Wildbahn noch keinen von denen gesehen, weil jetzt ja 2023, also jetzt kommen halt die ersten raus. So, und das heißt also als erstes, wenn ich jetzt Fachinformatiker werden möchte, muss ich natürlich gucken, will ich Anwendungsentwickler werden und Code schreiben oder will ich lieber Computernetzwerke zusammenschrauben? So, also das sind die vier Richtungen. Und selbst als Anwendungsentwickler kann ich ja immer noch dahin gehen, ich sag mal, wo meine Interessen, meine Neigungen liegen. Das ist bei mir ganz klar der E-Commerce, das hat mich immer interessiert. Es gibt aber auch Fachinformatiker, die schreiben zum Beispiel Software, um Klimaanlagen zu steuern oder um Fahrstühle zu steuern. Das sollte man mich jetzt nicht unbedingt machen lassen.
Das liegt aber daran, weil du das, also erstmal ist das Programmieren an sich doch überall gleich, oder? Sehe ich das falsch? Also du hast
Programmieren und auch Programmiersprachen sind schon relativ gleich. Also in jeder Programmiersprache gibt es Variablen, wo ich halt mir Werte speicher, es gibt sogenannte Condition, also if this, dann mach das, ansonsten machst du das. Das gibt es in allen Programmiersprachen. Und darum lernt man auch in der Berufsschule, lernt man jetzt nicht sein spezielles Ding. Also in der Berufsschule hätte mein Fachlehrer mir niemals Dinge über Shopware erzählen können. Der kann mir aber Paradigmen beibringen, also zum Beispiel objektorientierte Programmierung.
Ja.
Was jetzt ein Spezialfall ist, ne? So, und das hängt halt auch davon ab, so wo ich mich dann hin qualifiziere. Das fängt schon eigentlich damit an, welchen Ausbildungsbetrieb suche ich mir? Bin ich so in einer Webagentur, so wie ich jetzt, oder lerne ich zum Beispiel in einem Konzern? Ich hatte zum Beispiel Mitschüler in der Berufsschule, die waren bei einem Konzern und haben sich mit SAP beschäftigt. Mhm. So, ist wirklich, was man hinterher damit machen kann, ist wirklich mannigfaltig.
Das heißt aber, du kommst quasi aus der Berufsschule raus und kannst alles verstehen, aber selber noch nicht machen. Das lernst du dann quasi erst, keine Ahnung, in dem Laden, wo du arbeitest oder dass das andere lernt. Also du musst dich quasi, du lernst alles nochmal neu richtig umzusetzen in dem, im Betrieb, wenn du fertig bist mit der Ausbildung.
Nee, das passiert ja während der Ausbildung. Also jetzt meine Azubis, die können auch Shopware-Plugins schreiben.
Ja, aber können die auch Aufzüge programmieren?
Können die Aufzüge programmieren? Nee, können die nicht.
Das meine ich ja. Dass du, ja, du lernst, du bist quasi aus der Berufsschule, kannst du in dem Bereich oder in der Branche, wo du jetzt gelernt hast, das kannst du alles, ganz klar. Aber du lernst alles, die ganzen fachspezifischen Sachen lernst du immer wieder neu in den neuen Bereichen, wenn du den Job wechselst, in einen anderen Konzern gehst.
Ja.
Also du verstehst alles, du kannst es selber nur noch nicht anwenden, wenn du noch nicht gemacht hast.
Ja, also Dinge gleichen sich auch irgendwann. Also EDV ist ja eigentlich so, dass grundsätzlich heißt es ja irgendwie Dateneingabe, Datenverarbeitung, Datenausgabe. Da kann zum Beispiel, wenn ich ein Textverarbeitungsprogramm schreibe, dann tippe ich meinen Text da ein, das wird dann irgendwie gespeichert und dann drucke ich es nochmal aus.
Okay.
Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet.
Ja, also ich bin auch nicht gut im Fragenstellen im Bereich IT, ne? Da muss man auch mal dazu sagen.
Ja gut, aber das ist ja auch ein ganz normaler Job, also kannst du ganz normalen Fragen stellen.
Ja, aber ich kann irgendwelche tiefen Fragen stellen, weil ich davon keine Ahnung habe. Entschuldigung. Okay, nochmal zurückzukommen zur Ausbildung. Du hast ja gerade schon gesagt, die geht 3 Jahre, 3,5 Jahre, die normale, wie so normale Ausbildung halt laufen. Sind die immer im Betrieb? Gibt es die auch komplett schulisch nur? Wie sieht das aus?
Bin ich gerade ein bisschen überfragt, gibt es bestimmt auch irgendwie schulisch, aber ich kann jetzt nur, ich sag mal so klassisch halt, ich suche mir einen Ausbildungsbetrieb, besuch die Berufsschule.
Okay, welche Voraussetzungen sollte man haben, wenn man Fachinformatiker werden will?
Also jetzt vom Schulabschluss her, das hat mich überrascht, kann man auch, wenn der Ausbildungsbetrieb sich darauf einlässt, komplett ohne Abschluss machen.
Ach.
Das hängt wirklich vom Ausbildungsbetrieb ab. Aber weil du halt eigentlich mit dem, wenn du die Prüfung bestehst, damit hast du automatisch SEC 1, den Abschluss so. In der Regel ist es so, man sollte schon einen guten Realschulabschluss haben oder ein Abi. Also jetzt von meinen aktuell 2 Azubis, der eine hat Abitur, der andere hat Realschulabschluss.
Ja.
Ich merke jetzt im Alltag keinen Unterschied.
Okay. Was sind denn so die Sachen, die du mitbringen solltest, wenn du das werden willst?
Also, was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist technisches Interesse. Das war bei mir in der Kindheit schon so. Also kein Radio, kein Kassettenrekorder war von mir und meinem Schraubenzieher sicher, weil ich wollte immer wissen, wie funktionieren Dinge.
Okay.
Das hat mich immer interessiert so. Das ist also auf jeden Fall technisches Interesse. Spaß an komplexen Rätseln. Wenn man sich zum Beispiel stundenlang mit dem Zauberwürfel beschäftigen kann. Gute Voraussetzungen. Englisch ist definitiv Fachsprache.
Ja.
Also viele Dokumentationen, Tutorials, die einem wirklich weiterhelfen, gibt es nur auf Englisch. Und also fachliches Englisch ist wirklich, halte ich für, oder ist einfach wichtig. Und man muss so, ich sag mal so, als Softskill sollte man so am Ball bleiben, also sich wirklich reinbeißen und sagen, ich will das jetzt lösen und ich will das verstehen. Also wirklich so, ich sag mal, wirklich Dinge auf den Grund gehen.
Okay.
Und hinterher im Arbeitsleben ist es oft so, man sollte in der Lage sein, selbst organisiert, strukturiert zu arbeiten.
Ja gut, in der jetzigen Zeit haben sie ja auch meistens irgendwie, ne, Homeoffice, wo nicht unbedingt einer da ist, wo man sich ein bisschen motivieren muss, was auch zu machen. Kannst du mir erklären, warum manche Leute Informatik studieren und warum manche eine Ausbildung machen, wo der Unterschied ist?
Ich sag mal Theorie und Praxis. Ich war schon mal zu Gast in einem anderen Podcast, wo wir das so ein bisschen abgegrenzt haben. Man kann tatsächlich, das war mir auch neu, man kann tatsächlich Informatik studieren und man hat während des Studiums nicht eine Zeile Code geschrieben oder gesehen.
Okay.
Dafür ist man aber, was die ganzen Theorien betrifft, mathematisch bedeutend fitter als ich.
Ja, also ich weiß, dass mein Cousin, der hat damals Informatik studiert gehabt. Und für mich war der immer nur der Typ, der halt Mathe sehr gut kann.
Ja.
Das hängt natürlich auch davon ab, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich will ein Programm schreiben, was Wettervorhersagen macht. Da habe ich Mathe.
Mhm.
So, jetzt in meinem Job geht es viel mehr darum, Kunden wollen Produkte über einen Webshop verkaufen und ich sorge dafür, dass die Bestellungen dann auch in der Warenwirtschaft auflaufen.
Okay, ja.
So, da brauche ich jetzt nicht große mathematische Kenntnisse. Natürlich spielt Mathe immer eine Rolle. Ich muss öfter mal Steuersätze aufrechnen, Brutto-Netto-Preise, muss andere Dinge berechnen. Also natürlich Mathe habe ich aber, würde ich jetzt einfach mal technischem Interesse hinzufügen. Also spielt jetzt in meinem täglichen Job nicht wirklich so die größte Rolle.
Okay.
Hängt aber auch davon ab, was man halt hinterher macht. Wie ich das gerade mit den Wetterdaten erklärt habe, da ist es halt reine Mathe. Das hängt wirklich davon ab. Dieses Feld Informatik ist einfach so dermaßen breit. Und je nachdem, wo man sich dann in die Tiefe hin entwickelt, ne? Also grundsätzlich sollte ich schon, ich sag mal so, horizontal ganz gut Bescheid wissen über aktuelle Themen. Also wie verändert jetzt aktuell gerade KI? Wird mein Beruf verändert? Da muss ich mich einfach mit beschäftigen.
Das hatten wir sogar als Frage aufgeschrieben.
Ich wollte gerade sagen, das haben wir sogar als Frage. Wenn wir jetzt gerade über KI reden, meinst du, KI löst irgendwann Entwicklerjobs ab oder bleibt der Entwickler an sich oder der Informatiker schon ein zukunftssicherer Job? Wenn wir jetzt gerade noch mal so reingrätschen.
Mein kleiner Sohn, 12 Jahre alt, war sehr, sehr enttäuscht von ChatGPT, weil er hat gesagt, ChatGPT, schreib mir bitte mal das Computerspiel Snake in Python. Und der Code lief nicht. Das heißt, wenn ich die Antwort bekomme, brauche ich ja trotzdem die Qualifikation, das Wissen, der Code, der mir vorgeschlagen wird, kann der das Problem überhaupt lösen?
Okay, ja.
Und ich habe es vor kurzem verglichen, also ich vergleiche das halt, ich sag mal so, KI unterstützt mich. Wie ein Taschenrechner. So, da kann ich meine Zahlen reindonnern, aber wenn ich irgendwie einen Dreher drin habe oder so und das Ergebnis nicht stimmt, muss ich ja trotzdem noch beurteilen, ist das irgendwie plausibel, was der mir da gerade vorschlägt. Ich denke, es wird unseren Beruf wirklich tief verändern. Also ich benutze auch KI. Es geht auch immer tiefer, es hält auch immer tiefer Einzug in unsere täglichen Werkzeuge. Also wir arbeiten in so einer IDE, nennt sich das. Das ist so eine integrierte Entwicklungsumgebung. Da habe ich zum einen habe ich ein Fenster, wo mein Code steht und daneben habe ich noch die Dateistruktur oder kann irgendwelche Tests gleichzeitig abfeuern. Und auch da ist KI inzwischen einfach vorhanden. Der KI kann ich dann zum Beispiel sagen, hier habe ich eine Liste von 100 Zahlen, schreib mir bitte mal eine Funktion, die mir die größte Zahl daraus zurückgibt. So, das macht KI für mich. Aber wenn ich kann mich jetzt nicht blind drauf verlassen, dass mir eine KI immer eine sinnvolle Antwort gibt. Wie? Also ich kann
ja, mach weiter, Entschuldigung.
Ich kann ChatGPT ja wirklich davon jetzt überzeugen, dass 3 plus 3 7 ist. Und dann entschuldigt er sich bei mir und sagt, ja, alles klar, logisch, habe ich nicht gesehen.
Ja, naja, das stimmt. Also du kannst da wirklich auch viel Blödsinn schreiben und irgendwann sagt er, ja, stimmt.
Die Frage ist ja, wenn man jetzt mal vergleicht, wir sind ja so die Generation gefühlt, also so Pascal und ich, die sowohl ohne Computer als auch komplett nur Computer kennen. Wir sind, glaube ich, die letzte Generation, die halt so noch
kennengelernt hat. Ja, wir sind quasi in das Computerzeitalter reingewachsen. So.
Genau, richtig.
Ja.
Jetzt bin ich 33. Ich meine, klar, vor 33 Jahren gab es auch schon Computer, ne, keine Frage. Aber halt nicht so wie jetzt. Jetzt ist ja die Frage, was meinst du denn, was in 33 Jahren oder in 30 Jahren die Computer oder die KIs können? Das ist ja ein exponentiell... Nicht viel?
für mich überhaupt nicht absehbar.
Ach so, okay.
Ich bin, darf ich vielleicht auch verraten, ich bin Jahrgang 72. Auch als ich geboren wurde, gab es schon Computer, nur da waren das Riesenkisten, die standen irgendwo in Kellern. Irgendwann wurden die Dinger allgegenwärtig. Das war so, ich sag mal so, die Zeit C64. So. Dann habe ich auch früher schon Webseiten entwickelt. So. Und auf einmal kam, da hatten die Leute Internet zu Hause, irgendwie übers Modem. Und wir haben unten noch geschrieben, diese Seite ist optimiert für Internet Explorer in der Auflösung 800x600. So. Und das war so unsere Welt. So. Und auf einmal kamen die Smartphones und jeder hatte das Internet auf einmal in der Tasche. Yo. Diese Entwicklung habe ich nie vorausgesehen. Also konnte man auch gar nicht, dass sich das so schnell entwickelt, dass wir heute wirklich, ich komme gerade aus dem Urlaub und deutsches mobiles Internet, man merkt das erst, wenn es auf einmal nicht mehr da ist. Ne? Das ist einfach so allgegenwärtig. Ich bin an einem fremden Urlaubsort, habe maximal Edge und ich kann nicht mehr navigieren, weil... Ich sag mal, die Daten, die über Edge laufen, die kann ich auch über nassen Schnürsenkel übertragen. So, also die Datenrate, ne? Und diese Voraussetzung, also, ich weiß nicht, wo es sich hin entwickelt, aber ich denke, richtig komplexe Systeme, also wenn ich kann jetzt ChatGPT nicht sagen, ey, ChatGPT, schreib mir mal sowas wie Shopware. Ich weiß nicht, aus wie viel Millionen Zeilen Shopware das System selber besteht. Das sind riesen, also das ist halt eine Sache, ist Komplexität. So, wir legen uns mit sehr, sehr komplexen Systemen an. Wenn ich jetzt nur Shopware nehme, ich habe ein System, ich habe eine Datenbank. In der Datenbank sind meine Artikeldaten drin, da sind meine Bestellungen drin, da sind meine Kunden drin. Und es gibt sogar einen speziellen Datenbankadministrator. Das heißt, selbst das Feld Datenbanken, das ist schon so mega groß. Das ist ein Thema. Dann habe ich eine Programmiersprache, in dem Fall PHP. Und da sind halt die ganzen Funktionen drin geschrieben. Dann habe ich auch noch zusätzlich nochmal JavaScript und CSS, was im Frontend, in der Storefront passiert. Das ist alles, das sind ganz, ganz viele Kleinteile, die wir dann irgendwie so zusammen kleben, kann man jetzt so sagen. Und diese ganzen Dinge sind halt so komplex, das traue ich einer KI im Moment noch nicht zu, so ein System komplett zu entwickeln. Wie es in 20 Jahren aussieht, ob ich dann noch meinen Job sicher und so gut bezahlt wie heute habe, kann ich beim besten Willen nicht beantworten, die Frage.
Okay. Aber das ist doch... Ja, dann mach du.
Ich wollte nur erstmal nochmal zurückgehen. Jetzt haben wir schon viel gesammelt, aber auch nochmal auf die Ausbildung zurückgehen.
Ja, ich auch.
Ja, dann mach das doch.
Nee, dann du hast ja jetzt zuerst. Aber ich wäre jetzt auch nochmal zurückgegangen auf die Ausbildung.
Okay. Genau, also 3 Jahre Ausbildung, meistens Berufsschule und Betrieb zusammen, ne? Also quasi Blockunterricht und oder 2-mal die Woche zur Schule. Ja. Was lernt man in der Schule als Informatiker? Und was lernt man im Betrieb? Also Betrieb ist wahrscheinlich dann die betriebseigenen Programme oder Programmieren, was für was der Betrieb halt bekannt ist, keine Ahnung. Du machst jetzt als Betrieb online Aquarien, Bilder. Dann lernst du wahrscheinlich diese Bilder zu machen in dem Betrieb. Aber mir ist nichts anderes eingefallen. Aber
Kassensoftware hättest du auch nehmen können.
Kassensoftware zum Beispiel, genau. Und was lernst du in der Schule? Also welche Fächer gibt es und wie sehen die aus? Das würde ich damit fragen.
Fächer. Ich wurde unterrichtet in Deutsch, in Englisch, Politik. Sport wurde bei uns nicht gezeigt. Meine Azubis haben jetzt Sport. Sehr interessant bei Fachinformatikern, weil viele dann doch dem Klischee entsprechen.
Witzig, das ist auch eine Frage. Aber mach ruhig weiter.
So. Und also das sind einfach die Sachen. Und der Deutschunterricht ist jetzt natürlich nicht so, wir haben jetzt keine Diktate oder Aufsätze geschrieben, sondern da ging es mehr darum, in Deutsch jetzt zum Beispiel Gesprächsprotokolle zu verfassen. Oh, da gibt es eine feste Struktur für, so wer hat an dem Gespräch teilgenommen, was wurde da beschlossen, damit ich halt in der Lage bin zu dokumentieren. Englisch ist ganz klar Fachenglisch. Ja, das heißt also, wir haben viel übersetzt oder halt auch haben einen Haufen Anleitungen gekriegt auf Englisch und mussten das passende Gerät für den Fall raussuchen. Politik haben auch viele missverstanden. Da geht es jetzt nicht um aktuelle politische um das aktuelle politische Geschehen, sondern es geht darum, welchen Einfluss hat Politik auf Arbeit. Also da geht es dann mehr um, was ist ein Betriebsrat, wie ist ein Streik, wie kommen verschiedene Verträge zustande, Gesellschaftsform, also GmbH, GmbH und KKG, eine unendliche Freude. Das ist auch, das sage ich meinen Azubis auch schon beim Bewerbungsgespräch, seid ihr euch im Klaren darüber, dass ihr eigentlich auch einen kaufmännischen Beruf lernt? Der ist nicht zu unterschätzen. So, also das ist das, was, was sag mal, einmal so allgemein unterrichtet wird. Und dann gibt es noch verschiedene Lernfelder. Das kann ich jetzt nicht so runterbeten. Also einmal geht es irgendwie einmal darum, zum Beispiel so Netzwerktechnik. Ne? Bei Netzwerken gibt es 7 verschiedene Layer. Das ist das sogenannte OSI-Modell. Das fängt ganz unten irgendwie mit einem Kupferkabel an und geht dann über die Protokollebene, Security Layer. Und das sind halt eher die Sachen, die ich dann quasi in den einzelnen Lernfeldern lerne.
Und der Christoph ist so ein typisches Layer 8-Problem übrigens. Ja, ich komme auch so ein bisschen aus der IT-Welt, deswegen ist.
Ich habe davon keine Ahnung.
Ja, das ist okay. Ich kläre dich später auf.
So, und das ist natürlich, ich sag mal so, das ist natürlich auch, das konnte ich immer verstehen, so, ich sag mal so, der Pain meines Fachlehrers, der uns Programmieren beigebracht hat, ne? Du hast da Leute sitzen, die haben schon seit 2 Jahren Code geschrieben, die können eigentlich programmieren. Also den kannst du jetzt als Lehrer wirklich nichts mehr beibringen. Dann hast du aber auch Leute, die haben vor ihrer Ausbildung noch niemals eine Zeile Code gesehen. Und da gibt es zum Beispiel so, die können halt einen Integer nicht vom Float unterscheiden. Integer ist eine Ganzzahl, ein Float ist halt eine Fließkommazahl, die sich teilweise auch ganz interessant verhält, so also Rundungsfehler. Und der Fachlehrer, der programmiert, der muss natürlich alle Leute irgendwie abholen. Unser Lehrer war sehr gut. Das heißt also, die Leute, die ein bisschen weiter waren, wir durften uns dann in Projekten austoben. Ihm war einfach nur wichtig, dass wir nach wie vor halt gute Klausuren schreiben. Und dass wir uns halt da wirklich mit Themen auseinandersetzen und jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie im Internet surfen. Also die erfahrenen Leute haben sich dann so zusammengetan. Wir haben dann, was weiß ich, zum Beispiel irgendwie so kleine Browser-Games, Tic-Tac-Toe geschrieben oder konnten auch sagen, hier, wir müssen uns gerade, ich hatte auch andere Webentwickler dabei, hier gibt's gerade einen neuen Trend, ist das okay, wenn wir uns mal jetzt eine Stunde gemeinsam damit beschäftigen? Und er hat gesagt, ja, solange da Ergebnisse mal rauskommen. Und er kam dann auch regelmäßig vorbei und hat halt gefragt, so, wo steht ihr gerade? Das hängt halt aber auch immer vom Lehrer ab, ne? So, aber man lernt schon auch eine ganze Menge, was Vernetzung von Computern betrifft, den ganzen Netzwerkkram, auch so ein bisschen Elektrotechnik, halt, pass auf, 220 Volt, sei vorsichtig, dass es Strom, der dich im Zweifel tötet. Wie ist ein Rechner intern aufgebaut? Aus welchen Komponenten besteht er? Da kann ich natürlich sagen, als Programmierer, ja, ist mir doch völlig Latte, was da jetzt, ja, okay, es gibt eine Grafikkarte, das weiß ich, ne? Du musst mich nicht fragen, welche Grafikkarte gerade aktuell am besten ist. Habe ich keine Ahnung von.
Aber das weiß einer, der Systemintegrator ist.
Der sollte die Hardware, also die aktuelle Hardware, die verfügbar ist, sollte er besser kennen als ich.
Okay. Dann blicke ich langsam dahinter, wer was macht.
Ja, der eine schreibt Code und der andere baut.
Ja.
Das ist so die grobe Unterteilung.
Ist das denn, sind das denn auch 2 verschiedene Ausbildungen oder lernst du beides in der Ausbildung?
Rein theoretisch kannst du die Systemintegratoren und die Anwendungsentwickler die ersten 2 Jahre in eine Berufsschulklasse setzen, weil die Inhalte quasi identisch sind und okay. Erst im letzten Jahr dann quasi die Qualifikation, die Tiefe dann reingeht. Da hängt aber auch immer von Berufsschule zu Berufsschule ist das anders. Wir hatten reine Anwendungsentwickler und reine Systemintegratorenklassen.
Okay.
Kurz, Wo hast du deine Ausbildung noch hier im Ruhrgebiet gemacht, oder?
Nee, ich bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet, wurde aber von meiner Mutter aufs Land verschleppt und wohne schon seit, ich bin ja schon so alt. ich bin halt irgendwann in jungen Jahren, 13, 14, bin ich halt dann hier oben nach Niedersachsen, versteppt worden. Ich bin auch immer wieder gerne im Pott, so, aber halt inzwischen durch Familie, Beruf bin ich halt so, im Herzen Pott, aber eigentlich doch irgendwie Norddeutscher geworden. So, nee, und meine Ausbildung habe ich auch erst sehr spät gemacht, so. Ich war schon 41, als ich damit angefangen habe. Ich habe vorher, hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, war ich halt selbstständig als Grafiker, so im DTP-Bereich, da halt viel Typografie gemacht, das heißt also viel, was, ich sag mal, so Mediengestalter hassen, also so Blocksatz, Bleiwüsten, Tabellen setzen, das hat mir immer Spaß gemacht, war jetzt nicht so der große Grafikdesigner, der die geilen Logos entwirft, ich habe das eher so zusammengebaut und habe halt auch da eigentlich eher dafür gesorgt, dass Dinge, die gestaltet sind, druckbar sind. Ne, da muss ich ja auch, ich muss ein vernünftiges PDF drauf machen. Ich muss ungefähr wissen, wie so eine Druckmaschine funktioniert. Und das hilft mir natürlich, dass ich bis heute ein grafisches Auge habe. Das hilft mir natürlich in meinem Job als Webentwickler ungemein.
Ja, klar. Okay. Jetzt macht man, wie lernt man in der Schule programmieren? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Sagt der Lehrer dir, pass auf, das hier ist QBasic? Und so schreibt man was? Oder wie läuft das ab? Wie lernt man Programmiersprachen kennen? Wie lernt man, wie Programmieren funktioniert?
In der Schule kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich kann dir das einmal gerne erklären, wie ich das mache, wenn ich einen Praktikanten habe,
ja, oder so.
der vorher noch nie programmiert hat. In der Regel sag ich, wir machen ein Spiel und das Spiel heißt Zahlenraten. So, und das heißt, ich erkläre dem dann halt einmal kurz, pass auf, das ist Programmcode, da schreiben wir quasi Befehle für den Computer und der macht dann auch ganz genau das, was du da hingeschrieben hast. Und da merkt man jetzt auch schon, da muss man halt strukturiert vorgehen, weil das Erste, was ich brauche, ist etwas, was mir eine Zufallszahl erzeugt. Das nimmt man natürlich einen Zufallszahlengenerator. Und in der Regel sagt man dann zum Beispiel Zahl zu raten gleich random 1,10. Und der gibt mir dann eine Zufallszahl zwischen 1 und 10 aus. So habe ich den ersten Schritt gemacht. Danach kann der User dann eine Zahl eingeben und sagen wir jetzt mal, der Zufallsgenerator hat eine 3 gewürfelt und der User gibt eine 4 ein, da muss ich natürlich vergleichen. Das heißt, da habe ich die erste Condition, also das erste Mal muss ich vergleichen. Entspricht die Eingabe dem zu erratenden Wert? Und dann kann ich halt das Ganze prüfen mit einer Condition. Und wenn das stimmt, dann sage ich, hurra, hast gewonnen und du hast einen Schritt gebraucht. Weil das Nächste, was ich halt auch noch machen muss, ich kann ja sagen, du hast dreimal darfst du eine Zahl raten. Das heißt, ich muss dann zwischendurch ja mir auch noch merken, wie oft hat der jetzt schon eine Zahl geraten.
Ja.
So, und so hast du dann halt das erste kleine Programm geschrieben.
Und wo schreibe ich das? In Word?
Nee, also ich sag mal, im Zweifel kannst du dir in Chrome einen Tab aufmachen und kannst das da reinhacken. Nein, das schreibt man also, ich gucke halt immer bei Praktikanten, gucke ich halt immer, wo sie gerade stehen und in der Regel fange ich dann mit JavaScript an, das läuft in jedem Browser, da habe ich nicht das, was ich Toolchain nennt, ne? Also wenn ich jetzt Shopware sehe, habe ich ja meinen Programmcode, ne? Aber um den lauffähig zu machen, muss ich so viele Tools benutzen, um mir die Libraries, die ich brauche, reinzuziehen. Und dann muss ich das CSS auch noch kombinieren. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Aber so lernt man halt programmieren mit den ersten kleinen Aufgaben.
Ich habe immer noch nicht verstanden, wo man das reinschreibt.
In einen Texteditor.
In einen Texteditor, okay.
Also es gibt, ich kenne das Visual Studio Code. Das ist quasi ein Texteditor, der quasi auch den Code prüfen kann, den du da eingetippt hast.
Also ich kenne nur QBasic, das ist wahrscheinlich uralt.
Ja. Ne, ich kenne nur Visual Studio als Entwicklungsumgebung.
Ja, ja, ja. Ist jetzt, glaube ich, auch in einem Podcast sehr schwer zu erklären, wie das aussieht.
Ja, aber das ist ja für
ich
die Leute.
Ich nicht mehr drauf, sonst könnte ich es dir zeigen.
Das ist ja für die Leute interessant zu wissen. Also du sagst ja, man muss hier eintippen, x gleich größer als 5 oder sowas. Aber wo tippe ich das denn ein? Und was mache ich damit? Also wie, also das ist ja interessant für Leute, wie muss ich ja irgendwo eingeben. Ich kann nicht den PC hochfahren und schreiben x gleich 5.
Du hast ein Programm. Das ist wie Word.
Ja.
Und dann hast du da Codezeilen drin stehen. Und dann hast du rechts zum Beispiel die ganzen Libraries.
Ja.
Und dann in deinen Codezeilen kannst du halt arbeiten.
Okay.
Und jetzt, ne, wie schon gesagt, so Shopware ist zum Beispiel 1 Million langer Code.
Ja, das habe ich ja verstanden.
So, dann heißt, du hast 1 Million Zeilen, in denen du.
Aber es gibt doch Programmiersprachen.
Ja.
Es gibt doch gängige Programmiersprachen und wahrscheinlich welche, die keine Sau kennt.
Ja, aber das ist Visual Studio ist quasi einfach das Programm, da drin zu programmieren.
Heißt, du brauchst im Visual Studio, der hat keine eigene Programmiersprache, da kannst du dann.
Ja, du kannst dir die vorher aussuchen.
Okay, man kann sich die
oder
vorher
aussuchen. Oder habe ich jetzt Scheiße erzählt?
Nee, das ist schon. Also Visual Studio Code, da kannst du zum Beispiel PHP drin schreiben. Das ist so eine typische Programmiersprache, die im Web benutzt wird. In meinem Keller habe ich ein kleines Elektroniklabor. Da programmiere ich sogenannte Microcontroller. Das sind ICs, die auch Programmcode ausführen. Die werden in C geschrieben. C ist eine Programmiersprache.
Okay.
Und der Unterschied ist zum Beispiel auch, ein C-Programm muss ich kompilieren. Das heißt also, ich schreibe den Programmcode und dann sage ich einem anderen Programm, mach mir aus diesem Code, mach mir da bitte den Code raus, den der Prozessor versteht. Weil der Prozessor versteht nicht, if x gleich 1, denn, sondern der braucht nochmal sogenannten Maschinencode. Da habe ich jetzt in meinem Alltag nie was mit zu tun. Ich weiß nicht, was auf der Prozessorebene da unten passiert. Aber mit diesem Texteditor, mit diesem Programmeditor kann ich sämtliche Programmiersprachen, die unterstützt werden, da kann ich C schreiben, da kann ich JavaScript schreiben, da kann ich PHP-Code schreiben, da kann ich Rust schreiben. Und es gibt nicht nur, also es gibt auch Programmiersprachen, sogenannte esoterische Programmiersprachen.
Ja.
Eine davon heißt zum Beispiel Brainfuck.
Kann ich nachvollziehen.
Die macht einfach keinen Sinn. Aber genau das meine ich doch. Ich kann Leuten Programmieren nicht wirklich so beibringen. Das musst du schon selber lernen. Ich kann dich dabei, also wenn du jetzt dieses Spiel entwickeln wolltest, jetzt wir raten eine Zahl, ne?
Ja.
Und das funktioniert nicht richtig, dann könnte ich hinterher auf den Code gucken und sagen, funktioniert das nicht, weil jede Zahl, die du eingibst, wird als richtige Antwort interpretiert.
Okay, ja. Ich glaube, ich habe es verstanden, aber dann verstehe ich immer noch nicht, warum man eine Ausbildung zum Programmierer machen muss, wenn man sowieso lernen muss selber danach. Oder gibt es Standards, die du wissen musst, die man 3 Jahre also, lang lernt?
Ich habe auch schon in meinem Arbeitsleben, habe ich auch schon jede Menge Quereinsteiger kennengelernt. Das sind Leute, die haben mal Informatik studiert, haben gemerkt, das ist nichts, können aber gut Code schreiben, die haben kein abgeschlossenes Studium, die haben keine abgeschlossene Ausbildung, das sind Quereinsteiger.
Ja.
Physiker, auch Klassiker, ganz viele Leute, die ich kennengelernt habe, haben irgendwann mal Physik studiert, weil so dass die Art zu denken dem schon sehr nahe kommt.
Okay.
Für mich ist ja der Unterschied, ich konnte ja auch vor meiner Ausbildung konnte ich ja schon programmieren. Durch die bestandene IHK-Prüfung, ne? Und dadurch, dass da halt eine Note drunter steht, so. Das ist quasi nochmal so die, für mich aus meiner Sicht so die Bestätigung, ja, der ist geprüft, der kann das.
Ja.
Das ist ein Riesen, das ist eine Sache. Und wo sich auch, ich sag mal, so Studium und Ausbildung wieder nahe kommen, ich bin gezwungen worden, mich während meiner Ausbildung mit Dingen zu beschäftigen, die eher so IBA sind. Also so zum Beispiel Wirtschaftlichkeit. So, ist das jetzt zum Beispiel sinnvoll, diese 4 Stunden zu investieren?
Okay,
so,
ja.
Das heißt also, das ist halt ja auch eine Sache, wo ich dann halt hinterher sagen muss, typisch, was weiß ich, es kann ja typisch sein, jemand kommt zu mir, Kunde oder Projektmanager, und sagt, hier bei dem Shop, das eine Produkt lässt sich nicht bestellen. So, kannst du da mal nachgucken. Warum dieses Produkt sich nicht bestellen lässt, das kann ganz viele Ursachen haben. Das kann sein, dass irgendjemand im Backend gegangen ist und hat das Produkt einfach deaktiviert.
Okay, ja.
Ist der einfachste Fall. So, dann prüfe ich als erstes, okay, ist das Produkt überhaupt gerade so verfügbar? So, und dann gucke ich, woran liegt denn das jetzt? Ja, okay, das Produkt steht doppelt in der Datenbank drin. Warum auch immer. So, und dann muss ich halt diesen Dingen auf den Grund gehen.
Okay, also ist man viel am Forschen, ja, als Informatiker für Anwendungsentwicklung.
Also
oder auf Fehlersuche.
Genau, also Fehlersuche, Debugging ist sehr, sehr viel.
Ja, das, ja.
Es kommt aber auch immer drauf an, weil manchmal kommst du in Projekte rein, die gerade starten. So, also das ist eigentlich das Schönste, was man haben kann. Grüne Wiese, vorher ist nichts da. Man hat alle Freiheiten. Man kann alles machen. Es kann dir aber auch passieren, dass du als Fachinformatiker oder überhaupt als Programmierer wirst du halt so, ja, hier 2015 hat mal jemand ein bisschen Code geschrieben, der funktioniert nicht mehr. Kannst du mal nachgucken. So, und das,
ja.
Heißt, so, yeah. Und das ist halt dann auch immer so die Sache. Also mir macht Legacy Software, also alte Software am Leben zu halten, macht mir persönlich auch Spaß.
Okay.
Das ist also, kommt wirklich auch drauf an, wo man halt arbeitet. Ne? Es kann auch zum Beispiel sein, ich bin jetzt ja im Agenturgeschäft. Ne? Das heißt also, ich weiß jetzt noch nicht, welche Shops ich am Ende des Jahres gebaut haben werde.
Mhm.
Das weiß ich jetzt noch nicht so. Oder ich habe Shops gebaut, da kannst du Möbel bestellen. Ich habe Shops gebaut, da kannst du hochwertige Olivenöle bestellen. Ich habe Shops gebaut, da kannst du Schuhe bestellen. Und ich weiß nicht, es kann gut sein, dass wenn wir uns nächstes Jahr irgendwie vielleicht nochmal treffen oder so, kann gut sein, dass ich dann nochmal einen Shop programmiert habe, in dem man, was weiß ich, Schrauben bestellen kann. Das weiß ich heute noch nicht.
Okay. Also so, ist immer unterschiedlich dann.
Es gibt aber auch Leute, die sind zum Beispiel bei einer Versicherung und die sorgen 10 Jahre dafür, dass die Software, die da intern benutzt wird, was weiß ich, um eine Lebensversicherung auszurechnen und sich vielleicht Dinge ändern, die arbeiten 10 Jahre nur an dieser einen Software oder in dieser einen Software, verbessern sie kontinuierlich, beseitigen Fehler, die da waren, passen sie auf neue Systeme an, was weiß ich, wer weiß, was kommt nach den Smartphones, ne? Kommen wir demnächst, Apple kommt jetzt mit dieser Brille raus.
Boah, die ist geil, ne? Die ist mega geil, ich auch nicht.
So,
zu teuer.
So, ich bin noch mit so einem Google Glass rumgelaufen, als Brillenträger der absolute Horror. Ne? So, aber weißt du, das ist halt eine Sache, ich weiß ja gar nicht, was da alles noch kommt.
Ja, gut, das stimmt.
So. Ist aber für mich auch das Schöne an diesem Beruf, ne? Das so, also ich bin jetzt seit über 10 Jahren so im Internet unterwegs, auch als Entwickler. Und Wissen von vor 5 Jahren ist für mich heute nichts mehr wert.
Ja, du musst immer sehr, sehr, sehr auf dem neuesten Stand sein, ne? Als Informatiker, ja, ja. Oder als Programmierer. Ja. Wenn man jetzt nochmal darauf zurückgeht, was ich noch fragen wollte, die Gebiete, auf denen man oder in denen man arbeiten kann. Nur eigentlich fällt mir da selber ein, es gibt ja kein Gebiet, wo du keinen Informatiker brauchst, ne?
Mittlerweile
ja, vielleicht als Maurer nicht. Aber weiß ich nicht. Aber
ja gut, aber der hat wahrscheinlich eine Homepage.
Ja, ja, ja.
Oder okay. Eine Warenwirtschaft oder...
Da geht's, ne? Geht jetzt die Frage quasi, was denn so die großen Unternehmen sind, in denen du auf jeden Fall einen sicheren Job hast. Und was noch wichtig ist, worauf wir zu sprechen wollten, noch der Ausbildungsgehalt.
Ja.
Und was man so danach verdienen kann, muss, will, darf.
Also... Ich habe vorhin mal kurz überlegt, als ich mich auf die Aufnahme hier vorbereitet habe, wollte ich mal kurz im Kopf so überschlagen, wie viele Prozessoren arbeiten jetzt hier bei dir in der Bude? Ich konnte sie nicht mehr zählen. Die sind in der Mikrowelle, die sind im Backofen, die sind in meiner Uhr, die mir auch noch das Wetter anzeigt. Du brauchst Informatiker heute wirklich überall. So, und du kannst ja auch die Größe des Arbeitgebers, ne? Du kannst im Konzern arbeiten. Du kannst, wie ich, in einem 20-Mann-Unternehmen arbeiten. Du kannst auch der einzige ITler in einem Betrieb sein, der einzige Entwickler oder Fachinformatiker, den es da gibt, der dann irgendwie alles macht. So, zum Beispiel klassisch in einer Werbeagentur gibt es immer irgendjemanden, der die Seiten in WordPress baut.
Mhm.
So zum Bestimmt. Beispiel. Also,
ja, gibt's.
So, und also wie gesagt, ob ich mich hinterher dann mit Shopware beschäftige, ob ich mich mit SAP beschäftige, ob ich derjenige bin, der sich gut mit verschiedenen Content-Management-Systemen auskennt. Also eins ist völlig klar, alles kann man gar nicht mehr wissen. Dafür ist das alles viel zu groß geworden.
Okay.
Ja? Wo man sich vielleicht so als Warnung kann ich schon mal sagen, auf Partys sollte man es vielleicht nicht unbedingt verraten, weil danach, also unheimlich oft denken Menschen, die drücken mir ihr Handy in die Hand und sagen, hier, die App funktioniert nicht. Du kannst doch programmieren. Ja, ich kann programmieren, aber ich weiß doch nicht, wie jede verdammte App auf dieser Welt funktioniert. Und was dein Drucker gerade für ein Problem hat, nee, kann ich dir leider auch nicht
helfen. Das ist das Wichtigste, wenn der Drucker wieder nicht funktioniert.
Ja, genau, da rufst du einen ITler an, ne?
Ja, rufe ich irgendjemanden an.
Ja.
Genau. Was die Vergütung betrifft,
ja.
Ich habe die Daten, also die Sachen, die ich jetzt vorlese, das hängt also von Bundesland zu Bundesland, ist das völlig unterschiedlich.
Ja.
Ich habe heute Morgen einfach mal gegoogelt und meine Quelle ist ausbildung.de und da wurde für einen Fachinformatiker gesagt, im ersten Ausbildungsjahr 980 Euro, im zweiten Jahr 1030 und im dritten Jahr 1100.
Brutto.
Ja.
Okay.
So, und daneben stand auch, dass also der Fachinformatiker eine sehr, sehr hohe Ausbildungsvergütung hat. Und Einstiegsgehälter, das hängt natürlich erstmal ganz stark davon ab, wie gut kann ich verhandeln. Und ich sag mal, wie gefragt bin ich, ne? Wenn es jetzt gerade irgendwo eine Riesenlücke gibt, steigen ja in der Regel, sollten dann die Gehälter steigen. Aber in der Regel kann man, je nachdem, wo man anfängt, in welchem Bundesland, mit dem Einstiegsgehalt irgendwas zwischen 2,3 bis 3,5 rechnen.
Als Einstiegsgehalt?
3,5 muss man schon ein paar Jahre Berufserfahrung für haben.
Okay.
Aber so pickelt sich das ein. Es gibt sicherlich auch Fachinformatiker, die da viel höher gehen. Das hängt ja auch davon ab, wie ich mich dann hinterher weiterentwickle, wenn ich jetzt ausgelernt habe. Ne? Ich habe mich ja zum Beispiel dazu entschieden, Ausbilder zu sein, was mich ja weiter qualifiziert hat, wo ich halt ein gutes Argument für eine Gehaltserhöhung hatte. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe 3 Jahre Berufserfahrung und ich gehe jetzt irgendwie in Richtung Teamlead, ne? Also ich werde irgendwie Teamleiter und bin nicht mehr derjenige, ich programmiere gar nicht mehr so viel, sondern leite ein Team an. So, dann, also, was ich so auf, das ist jetzt meine Quelle Reddit, also es soll auch Fachinformatiker geben, die irgendwie 100.000 im Jahr angeblich haben. Sind mir auch noch nicht begegnet, aber ich glaube, im Moment kann man in dem Beruf wirklich noch ein ganz gutes Einkommen erzielen.
Also ich habe einen Kollegen, aber der hatte seinen Master gemacht in Informatik und der hat gesagt, unter 100.000 fängt der gar nicht erst an rauszugehen.
Okay.
Also ja, das kommt immer drauf an, ne? Also was man macht, wer man ist, wo man gearbeitet hat und wie gut man auch am Ende ist, ne? Also
bei ihm war das krass, einfach der schon in der 7. Klasse halt wie so ein Geisteskranken programmiert hat. Dann hat er halt noch Informatik als Wahlpflichtfach gehabt dann in der Schule und hat es dann nochmal studiert. Der war immer schon extrem gut in so einer Scheiße. Der musste mir auch immer hier, wie hieß das, so ein Chatbot schreiben für Knuddels, damit ich dauerhaft online bleiben konnte.
Okay. Oh. Jesus.
Aber weißt du, wenn du einfach in dem Bereich gut bist, ne? So, da guckt auch keiner mehr irgendwie auf Zeugnis oder was hast du gemacht? So, wenn du zum Beispiel, wir haben ja zum Beispiel als Entwickler, haben wir ja so GitHub, so zum Beispiel als Quelle, da kann ich ja meinen Quellcode veröffentlichen, andere Leute können ihn sehen und lesen. Und wenn da auf einmal Code kommt in einer Qualität, Da gucken auch Recruiter gucken da inzwischen auch drauf. So, ich habe mal jemanden in Hamburg kennengelernt, der war im Bereich Security unterwegs. Der war, das nennt man Pentester, also der macht Penetration-Tests. Das heißt, der haut so lange vor Anwendung und guckt, ob die wirklich sicher und safe sind, ob ich da nicht aus Versehen falsche Daten rauskriege und so weiter. Und der hat dann einen sehr, sehr heftigen Bug bei Google gefunden, hat den gemeldet und der hat danach ein Jobangebot von Google gekriegt und der wird sicherlich mehr verdienen als ich. Ja, es kommt halt wirklich drauf an. Und wenn du das Programmierwunderkind bist und wirklich in deinem Bereich so eine Koryphäe, dann ist das, glaube ich, nach oben offen.
Aber ich glaube, das kannst du auch nicht lernen. Das musst du einfach.
Ja, du musst auch Bock drauf haben.
Ja, genau, du musst halt einfach sein, so, ne? Also,
ja. Also wenn du jetzt Code hast und du guckst da drauf und denkst, das ist schon ne Lass, so, das ist eine falsche Einstellung.
Ja, das wäre ich.
Ja.
Okay, und ja, und wie gesagt, dann nach der Ausbildung, also sagen wir mal 2.3 bis 3.5 und dann, je nachdem, wo du eingestellt wirst, welche Erfahrungen hast und wie gut du handeln kannst, kann halt auch der Zehnfache davon sein, wenn du gut bist.
Ja.
Ist halt nach oben offen, aber das ist so der Einstieg.
Ja.
Ist auch ganz stark abhängig so vom, natürlich vom Bundesland und vom Wohnort, ne? Also wenn ich mir das angucke, mein Bruder ist auch Informatiker, der wohnt in Hamburg, ich bin hier in Oldenburg. Oldenburg werden nicht die Hamburger Gehälter bezahlt. Dafür muss ich aber auch gegenrechnen.
Ja, klar.
Was habe ich da an Lebensqualität, was habe ich da an Lebenshaltungskosten? Das ist aber auch eine Entscheidung so. Ich würde jetzt meine Berufswahl würde ich ja nicht nur von Geld abhängig machen.
Ja, aber ich würde mal darauf hingehen, wenn man Jugendliche hat. Die gucken, glaube ich, schon viel drauf, was kann ich verdienen, wo kann ich es verdienen und wo.
Geld ist halt ein Anreiz, aber am Ende zählt halt das.
Ja, aber das wissen wir aber jetzt mit 33, 34.
Ja.
Mit 18 wollte ich einfach nur fucking reich sein.
Da wolltest du wissen, welcher Job wirft am meisten Geld ab für
genau.
Die wenigste Arbeit, ne?
Genau.
Wir wissen, Pilot.
Ja.
Ja, Pilot fand ich auch. Ja, oder Influencer, ne?
Ja, aber also, da hatten wir noch keinen.
Nee,
also Influencer sollen ja auch ein ganz gutes Einkommen haben, so.
Aber die müssen auch viel machen.
Oder ich glaube, der Pilot meinte auch Anwalt, ne? Wäre auch.
Ja, Anwalt muss genau, hat er auch gesagt.
Stimmt, ja, Anwalt oder Pilot. Ja.
Okay, jetzt nochmal, um alles mal zu gucken. Also du machst einen Realschulabschluss. Eigentlich brauchst du gar keinen Abschluss, aber Realschulabschluss oder Fachabitur wären schon gut. Du sollst dich in Mathe ein bisschen auskennen. Du sollst auf jeden Fall technisch interessiert sein. Du willst Probleme lösen, ne?
Ja.
Dann machst du eine 3,5- oder 3-jährige Berufsausbildung, in denen du verschiedene Fächer hast. Lernst das Programmieren nicht wirklich, sondern kriegst gezeigt, wie man es lernen kann, wie man sich selber beibringen kann, worauf man achten sollte und wie man am Ball bleiben sollte. Mhm. Habe ich das bis jetzt zusammengefasst vernünftig?
Ja, okay. Würd ich sagen, ja. Um vielleicht nochmal auf das Programmieren einzugehen, so. Wie hast du Mathe gelernt? Wie hast du gelernt, Zahlen zu addieren?
Ich jetzt?
Ja.
In der Schule, da wurde uns gezeigt, pass auf. 1 mal 1 ist 1, 2 mal 1 ist 7.
Ja, das ist ja dein Problem, ne?
Dann nein,
nämlich 8.
Du hast jetzt nicht auswendig gelernt, 1 plus 1 ist 2, 1 plus 2 ist 3, ne? Sondern du hast das Prinzip Addition gelernt.
Korrekt.
Und du kannst das heute auf alle Zahlen anwenden, die dir entgegenkommen.
Ja, sagen wir mal ja.
Ja, notfalls nimmst du halt einen Taschenrechner. Ja.
Aber ich habe das System verstanden, genau.
So, damit kriegt man es halt immer hin. Aber auch das kann ich ja niemandem so richtig nahe bringen. Ich hoffe, das Beispiel verdeutlicht das vielleicht ein bisschen.
Ja, man muss halt das System verstehen, aber das ist ja überall so. Du lernst ja niemals. Also klar, manche Prozesse lernst du einfach auswendig, wie du einen Menschen zum Beispiel wäscht, lernst in der Pflege, wie man es macht und nicht, dann brauchst du keinen Prozess, da musst du nicht verstehen, sondern du musst es genauso machen, wie du gezeigt bekommst, und wenn du nicht so machst, ist halt durchgefallen in der Prüfung. Ne? Aber sonst ist es ja überall so, dass du verstehen musst, was ich wie mache und nicht einfach nur auswendig lernen. Ich meine, wenn du auswendig lernst, dann bestehst du halt die Prüfung, ne? Dann bestehst du halt mit einer 4. Und wenn du gerafft hast, wie das System funktioniert, dann kannst du halt nur eins kriegen.
Ja.
Das ist halt einfach, ne?
Mhm.
Okay. Hast du noch was, was wichtig ist, was für die Leute, die sich vielleicht für den Beruf des Informatikers interessieren, was du denen auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben willst, was du denen noch sagen möchtest?
Auf jeden Fall. Und zwar, was ich für ganz, ganz wichtig halte, sucht euch einen Ausgleich. Hängt nicht den ganzen, geht nicht aus dem Job, vom Computer weg und geht dann wieder an den Computer. Macht was mit Holz.
Sport.
Sport. Lass Drachen steigen. Also ich für meinen Ausgleich, habe ich ja vorhin ein bisschen erzählt, ich habe halt eine halbe Elektronikwerkstatt bei mir im Keller und das heißt also, ich löte halt unheimlich gerne.
Ich löte auch gerne.
Dinge zusammen, baue Dinge zusammen, repariere Sachen. Ein bisschen aus dem Konzept, aber
Entschuldigung.
Oder ich spiele halt auch Schlagzeug so, ne? Und ich hab halt gemerkt, so wenn man sich das anguckt, so ein Kollege aus dem Ruhrgebiet auch, Never Code Alone, der kümmert sich so ein bisschen um psychische Gesundheit im IT-Bereich. Und das halte ich auch mit für die, sag mal, die größte Gefahr. Ich habe mal geguckt, ich habe irgendwann mal gelesen, ich habe es nicht wiedergefunden, ich habe es dann nochmal gegoogelt. Angeblich ist für einen Fachinformatiker, was das Verletzungsrisiko betrifft, das größte angeblich Stromschläge und Stolpern über ein Kabel. So, da kann ich mich ja irgendwie verletzen. Und ich glaube, man muss echt, sollte darauf achten, dass man psychisch gesund bleibt, weil ich glaube, so wenn ich mir das angucke, so die Burnout-Rate ist in unserem Bereich, glaube ich, fast so hoch wie bei den Lehrern. Also wirklich, das ist ein Tipp. Sucht euch einen Ausgleich, hängt nicht den ganzen Tag vor der Kiste. Und auch echte Welt ist nicht so gefährlich, wie man das manchmal denkt.
Okay, super.
Das ist aber wichtig einfach.
Ich habe auch nie dran mal darüber nachgedacht, dass du in der Informatik oder sag mal in so IT-Firmen auch vielleicht mal Sozialarbeiter bräuchtest oder sowas, die einfach mal reden mit den Leuten. Ne?
Hab ich nie
drüber nachgedacht.
Das Problem ist ja auch mittlerweile jetzt nach Corona, wo wir da gerade mal kurz eingrätschen, dass viele halt in diesem Homeoffice geblieben sind.
Ja.
So, was heißt Homeoffice? Du setzt dich morgens an den Rechner. Du hast eigentlich faktisch nie Feierabend,
ja,
weil der Rechner meistens auch dein Privatrechner ist und das heißt, du bleibst dann da sitzen.
Du musst dich halt abgrenzen. Mein Cousin habe ich das, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Der hat ja auch nur noch Homeoffice und am Anfang war es für ihn mega schwer, Feierabend zu machen, weil der war halt morgens um, sagen wir mal, 7 Uhr am PC, um 15 Uhr Feierabend, aber der saß ja immer noch an seinem Arbeitsplatz, in Anführungszeichen. Ja. Und der hat sich dann auch ganz klar irgendwann gesagt gehabt, nee, wenn Feierabend ist, also der zockt halt auch gerne, also Diensthandy auf jeden Fall aus, alle Programme für die Arbeit aus. Wenn was ist, morgen. Morgen ist auch noch ein Tag.
Und wenn was ganz,
ganz Schlimmes ist, dann wird der Chef seine Privatnummer haben. Und wenn er ihn anruft, dann weiß er, das ist ganz beschissen, jetzt muss ich auch einfach mal dran.
Ja gut, aber selbst dann musst du nicht dran gehen, weil...
Nein, aber du hast ja so einen inneren Ansporn. Ne?
Ja, gut, aber ne, deine eigene Gesundheit ist quasi wichtiger als
das stimmt.
Alles andere. Ja.
Und Sport ist auch ein wirklich, wirklich gutes Ding, weil als ich dann gegoogelt habe, ist halt auch nochmal, war ich mir selber gar nicht so bewusst, obwohl ich es teilweise auch spüre. Es ist halt wirklich überwiegend sitzend so eine Tätigkeit. Wir haben dann natürlich inzwischen im Büro auch Schreibtische, die wir hoch und runter fahren können. Und das heißt also auch Rückenprobleme sind bei Informatikern sehr verbreitet. Klar. Aber da kann ich ja mit Sport eigentlich in jungen Jahren entgegenwirken.
Okay. Ja. Hast du noch was du fragen möchtest, Pascal?
Ja, hast du auch Homeoffice oder ist bei dir alles im Büro?
Als Ausbilder, ich muss ja immer anwesend sein.
Ja, okay.
Ein Azubi darf ja eigentlich nicht ohne Ausbilder, ohne dass der Ausbilder da ist, im Betrieb sein. Und die IHK ist noch lange nicht so weit, dass man irgendwie remote ausbilden könnte, weil Corona war auch nochmal ein wunderbares Stichwort. Das hat ja unser Arbeitsleben und auch so Jobverfügbarkeit nochmal ganz neu definiert, weil inzwischen kriege ich halt auch sehr viele Angebote, die 100% remote sind, weil die Firmen halt auch inzwischen kapiert haben, ich muss mir gar nicht mehr den Besten im Umkreis von 50 Kilometer suchen, sondern den Besten für den Job. Und ja, es gibt ja heute auch schon Firmen, die haben überhaupt in dem Sinne gar kein Office mehr. Ich glaube, ich würde mich da nicht besonders wohlfühlen. Also wir von unserer Firma aus, wir dürfen mobil arbeiten. Vor kurzem kam auch die interessante Frage, ja, heißt mobil eigentlich auch, dass ich in Deutschland sein muss? So, heißt es ja nicht zwangsläufig so. Da hat Corona halt noch viel geändert. Ich habe es gerne, wenn ich jetzt wirklich, sag mal, ein großes Arbeitspaket habe, wo ich weiß, das muss ich irgendwie runterschrubben. Da setze ich mich lieber 2 Tage am Stück ins Homeoffice und kann das konzentriert, fokussiert wegarbeiten. Aber ich habe nach Corona dann doch gemerkt, wie wichtig auch, ich sag mal so, das Quatschen an der Kaffeemaschine ist.
Ja,
das ist super wichtig, ja.
Glaube ich auch.
Das hat man auch so vermisst. Also wenn man wirklich so über Wochen zu Hause war.
Ich war ja nicht im Homeoffice.
Ja, ich schon.
Ja, ja, ich war vor Ort.
Ja, ja, immer.
Ja, immer. Wir haben diesen Darfschein bekommen. Okay. Ansonsten haben wir, glaube ich, soweit alles abgearbeitet, gefragt. Die Leute können sich jetzt einen Eindruck davon machen, was man so als Informatiker lernt. Danach musst du sowieso, also haben wir ja gelernt, musst du sowieso erstmal einen Eindruck von jeder Firma machen, wo du anfängst, dann machst du irgendwas anderes.
Ja. Wenn du musst halt differenzieren, willst du halt programmieren oder willst halt an Kisten schrauben,
genau. Ja, ja, genau.
Oder halt Netzwerke aufbauen und so, das sind ja alles nochmal, das sind ja 2 verschiedene Bereiche in dem Sinne.
Okay.
Aber das umfasst das, glaube ich, ganz gut.
Ja, möchtest du noch was sagen?
Dann hätte ich vielleicht noch was für die Shownotes, und zwar gibt es einen Podcast, der sich nur mit IT-Berufen auseinandersetzt, der in einer Detailtiefe auch nochmal ganz genau erklärt, wie die Abschlussprüfung aussieht, was man mitbringen muss. Das ist der IT-Berufe-Podcast. Der kümmert sich nur um IT-Berufe.
Okay, dann kommen
andere
wir mal
Berufe,
rein.
Also nicht so.
Ja, hauen wir rein,
ihr gibt ja eher einen Überblick über verschiedene Berufe.
Genau.
Er hat sich komplett drauf spezialisiert, hat auch einen tollen Podcast und auch ein tolles Forum, wo man sich nochmal sehr, sehr, sehr genau informieren kann, was das ist.
Vielleicht schreiben wir dem mal an und fragen mal, wie das ist, wie ein Podcaster ist. Nee, hatten wir ja schon.
Hatten wir schon, ja. Ich wollte gerade sagen, wir den Reini schon.
Ja, nicht nur den Reini.
Ja, naja.
Egal.
Den Reini-Rennfort habt ihr gehabt?
Ja.
Um ihn korrekt?
Ja.
Oh.
Ja, wir haben jetzt auch wieder gedacht, du hättest uns daher, weil die meisten Anfragen waren jetzt tatsächlich dadurch.
War wahrscheinlich auch so.
Das kann nicht sein. Ja, doch, jetzt wo du sagst, ja, war bestimmt Reini. Nee, ich hab Tickets für Bremen. Ich freue mich tierisch.
Wir haben die für Essen.
Ja.
Aber für Alliteration am Arsch.
Ich wollte gerade sagen, für Alliteration, ja.
Für den anderen Podcast. Der nicht ganz so mit Wissenschaft zu tun hat.
Ja.
Nee, das aber nehmen. Ja.
Okay.
Aber sag mal, Podcast ist ja sowieso ein so tolles Medium geworden.
Finden wir auch, also mega geil.
Ja.
Du hast alles, was du, also es gibt ja nichts, was es nicht gibt an Bereichen. Das ist wie bei Pornos. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, ist doch wahr.
Das ist jetzt aber ein ganz steiler Vergleich hier, mein Freund.
Ist es so?
Naja, aber hast recht. Ja, du kannst, egal was dich interessiert, wenn du Begriff Podcast dahinter schreiben, findest du.
Ach, vom Podcast reden wir gerade.
Ja, ja. Ja.
Nein, aber genau, und das ist halt das Geile. Super, okay. Dann würden wir jetzt nämlich zum Ende kommen. Genau, du hast ja gerade noch was gesagt gehabt, was dir auf dem Herzen lag. Pascal, du möchtest nichts mehr sagen?
Ich glaube, wir haben alles sehr gut zusammengefasst.
Glaube ich auch. War eine schöne Folge, hat Spaß gemacht.
Richtig.
Erstmal danken wir dir, dass du dir Zeit genommen hast dafür.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, gerne. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann kommen wir jetzt zum Ende. Genau. Wo steht es denn? Ich wollte irgendwas sagen, Pascal. Sag doch mal, was ich sagen wollte. Genau, an die Zuhörer, die das hier alles hören werden. Wenn ihr noch Lust habt, euren Beruf vorzustellen bei uns im Podcast, dann meldet euch bitte unter pugiundwilken@web.de. Da sind wir auch ein bisschen sehr drauf angewiesen, weil ohne euch läuft das ganze Format hier nicht weiter. Und ich habe auch nicht unbedingt Interesse daran, euch noch 100-mal erzählen, dass wir zusammen im Callcenter gearbeitet haben. Das interessiert euch, glaube ich, dann nach der 100. Folge nicht mehr. Deswegen, habt ihr einen Beruf, den ihr vorstellen wollt, meldet euch bitte bei uns. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuhören und Olli oder Oliver, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Einen schönen, was haben wir heute? Montag haben wir.
Der Montag.
Ja, ich habe Urlaub, deswegen ist das so.
Ach so, ja gut.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich verabschiede mich mit einem wunderschönen Ciao.
Jo, von mir auch nochmal danke für deine Zeit und ja, schönen Tag und an alle anderen, ne, tschüss.
Tschüss.